SR Info. Bilanz am Abend.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Mehr als 14 Stunden hält sie jetzt schon die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon. Das ist gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über die neue EU-Kommission. Das EU-Parlament hat heute grünes Licht gegeben für die 26 Kommissarinnen und Kommissare. Und Russland weist zwei ARD-Mitarbeiter aus, darunter ein Hörfunkkorrespondent.
SR Info.
Endlich kommt aus Nahost nicht nur eine neue Katastrophenmeldung, sondern eine positive Nachricht. Zwischen Israel und der Hisbollah gilt seit dem Morgen eine Waffenruhe. Nach über einem Jahr Krieg mit Angriffen auf Israel und den Libanon, nach vielen Toten und Verletzten, nach der Flucht von Zehntausenden in beiden Ländern, könnte wenigstens an dieser Front das Leid, die Angst ums Überleben enden. Zumindest die täglich neu verursachte. Wie Menschen im Norden Israels den Tag 1 der Waffenruhe erlebt haben, schildert unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler.
Für Uri Vatsana hat der Tag alles andere als gut begonnen. Er ist Busfahrer in Kiryat Shmona, einer Stadt ganz im Norden an der Grenze zum Libanon. Jetzt steht er auf dem Busparkplatz neben einem völlig zerstörten Fahrzeug. Sein Bus steht daneben und ist schwer beschädigt. Nur 5 Stunden vor Beginn der Waffenruhe ist hier eine Rakete eingeschlagen, berichtet Uri. Leute kommen vorbei und machen Fotos. Für die Zeit vor der Waffenruhe hat Uri nur einen Begriff. Russisches Roulette. Überall konnte man in Gefahr laufen, von einer Rakete getroffen zu werden, sagt er. Um die Ecke liegt ein Imbiss, der letzte, der in der Gegend noch geöffnet ist. Von den rund 22.000 Einwohnern, die mal in Kiryat Shmona gelebt haben, sind nur etwa 3.000 hier geblieben. Marina Azulay hat ein Sandwich bestellt. Auch sie war weg, hat in verschiedenen Orten in Israel wie ein Flüchtling gelebt. Jetzt, mit der Waffenruhe, ist sie zum ersten Mal seit fast 14 Monaten zurückgekommen, um ihre Wohnung zu putzen. Wann sie ganz zurückkommt, weiß sie noch nicht, weil sie der Waffenruhe nicht traut. Ich habe kein großes Vertrauen, aber Hoffnung. Ich will mein Leben zurück, meine Arbeit, mein Zuhause. Ich will meine Routine. Erstmal werde ich nicht zurückkommen. Wir warten, dass es ein paar Tage ruhig ist und wir uns darauf verlassen können. Aber ja, dann will ich wieder herkommen und hier leben. Man muss noch etwas mit dem Auto fahren, bis man in Hagoshri ist, einem Kibbutz auch ganz nah an der Grenze zum Libanon. Hannah Harush saß hier am 30. August auf dem Sofa, als nebenan eine Rakete einschlug. Danach waren alle Fenster kaputt. Eigentlich ist das ein idyllischer Ort, doch kaum jemand ist hier, vor allem keine Kinder. Hannah Harush, die Kindergärtnerin, sagt, das ist ein trauriger Kibbutz, aber sie hofft, dass sich das ändert. Ja, mir geht es gut, aber ich fühle mich nicht sicher. Es kann passieren, dass die Hisbollah herkommt und das tut, was im Süden am Gazastreifen passiert ist. Man sieht, ein paar Stunden nach der Waffenruhe sind sie wieder am Zaun mit Motorrädern. Sie können auch hierher kommen. Heute bin ich etwas entspannter, weil die Soldaten hier sind. Aber wenn sie abziehen, dann sind wir hier wieder allein. Vor dem Haus von Marina Azulay hört man immer wieder Maschinengewehrfeuer aus dem Libanon. So viel zur Waffenruhe und so viel auch zur Angst, die die Menschen hier immer noch haben. Zurück in Kiryat Shmona treffen wir noch einen Lokalpolitiker. Benny Ben Mufra leitet eine Gemeinde, die aus 13 Dörfern besteht. Gestern hat er Benjamin Netanyahu getroffen. Viel Vertrauen in die Waffenruhe, der die israelische Regierung gestern zugestimmt hat, hat er nicht. Fragt man ihn, ob er seinen Leuten rät, jetzt wieder zurück nach Hause zu kommen, ist die Antwort klar.
No, absolutely no. Absolutely no.
Absolut nein, jetzt müssen wir 60 Tage warten, ob die Waffenruhe hält und danach werden wir sehen. Heute Morgen haben wir es schon gesehen, da sind 8 Autos der Hisbollah in die Nähe von Metula gekommen. Die Armee hätte weiterkämpfen sollen, sagt der Bürgermeister. Er ist noch immer im Kampfmodus. Zu lange haben die Menschen hier im Norden Israels mit den Raketen- und Drohnenangriffen von der Hisbollah gelebt, zumindest die, die geblieben sind. Wie viele Familien jetzt zurückkehren und wann, ist völlig offen. Alles hängt daran, ob die Menschen ihr Vertrauen zurückgewinnen und daran, dass die Waffen schweigen.
In Israel sind viele Menschen noch skeptisch, trotz der Waffenruhe. Jan-Christoph Kitzler hat berichtet. Wie die Waffenruhe seit dem Morgen im Libanon aufgenommen wird, kann uns jetzt Nina Amin berichten. Sie ist als ARD-Korrespondentin zurzeit in Beirut. Guten Tag, Frau Amin.
Hallo, guten Tag.
Wie empfinden Sie die Stimmung in Beirut jetzt mit der Waffenruhe?
Sehr Viele glückliche Menschen habe ich gesehen, aber gleichzeitig sehr, sehr viele sehr, sehr müde Menschen. Hier gestern Abend waren ja noch massive Bombardierungen. Sehr, sehr Augenzeugen sprechen von den schlimmsten Angriffen seit Kriegsbeginn. Ich bin jetzt heute früh hier reingeflogen von Kairo und habe im Flieger ganz viele Familien, libanesische Familien mit mir gehabt, die sehr glücklich waren, in ihre Heimat zurückzukehren und die hoffen, dass jetzt die Waffenruhe hält. So habe ich halt die Stimmung hier wahrgenommen.
Ja, wir hören, dass geflohene Bewohnerinnen und Bewohner von libanesischen Dörfern sich jetzt auf den Weg zurückmachen. Wie groß ist denn die Zerstörung? Wie muss man sich das vorstellen, die viele von ihnen antreffen werden?
Ja, deswegen machen sich einfach sehr viele auf den Weg. Also das habe ich auch beobachtet. Die Straßen sind voll. Die Menschen sind in ihren Autos, haben teilweise schon ihre Koffer oben auf dem Dach, ihre Matratzen. Einige Autos, da ist aber auch nur eine Person drin oder zwei. Das heißt, das sind dann die Leute, die einfach mal runterfahren in den Süden, um zu schauen, was noch steht. Das ist nämlich die große Frage. Es gibt sehr, sehr viel Zerstörung, auch hier in Beirut, im Süden Beirut, wo ja die Beschüsse am heftigsten waren. Und die Angriffe ist sehr, sehr, sehr viel zerstört. Über 300 Häuser sollen es hier allein sein im Süden Beiruts und im Südlibanon in den ganzen Dörfern und Städten sind auch sehr viele Häuser zerstört worden. Und das gucken die Leute sich jetzt an. Und ich denke, einige von denen werden dann zurückkommen, beraten und dann erst später mit ihren Familien zurückgehen, wenn sie wissen, wie groß der Schaden ist.
Nach allem, was Sie wissen, wie gewillt ist denn die Hisbollah-Miliz, die Waffenruhe einzuhalten?
Also heute hier auf den Straßen hat man schon viele Hisbollah-Anhänger gesehen, auf Motorrädern mit den Flaggen der Hisbollah am Feiern, sehen sich als Sieger. Es ist natürlich so, dass die Hisbollah hatte ja schon vor, bevor Israels Kabinett zugestimmt hat, der Waffenruhe, hatte sie ja schon signalisiert, dass sie das macht. Ist auch gar nicht in der Lage, irgendwie was anderes zu tun, weil die Hisbollah extrem geschwächt ist und das für sie sozusagen eine Atempause auch ist, um wieder auf die Beine zu kommen. Also von daher war da von Anfang an eigentlich schon klar, dass die Hisbollah hat die Waffenruhe schon vorher akzeptiert.
Atempause, sagen Sie? Also könnte es sein, dass nach einer Art Regenerationsphase die Kriegshandlungen wieder aufgenommen werden?
Das ist halt genau das, wovor viele schon auch noch Angst haben. Es ist auch so, dass heute im Grenzgebiet zu Israel auch kleine Zwischenfälle waren. Das israelische Militär ist ja noch da, weil diese Waffenruhe gestern oder seit heute früh, die sagt ja, dass jetzt erstmal 60 Tage die Waffen schweigen sollen. Und in dieser Zeit soll halt geguckt werden, dass diese Grenzregion zwischen Südlibanon und Nordisrael, dass dort die israelischen Soldaten abziehen, aber auch gleichzeitig die Hisbollah-Kämpfer sich aus diesem Gebiet zurückziehen. Das ist halt die Bedingung von Israel. Und das libanesische Armee, 5.000 bis 10.000 Soldaten sollen dann dort stationiert werden. Die waren ja nicht Teil dieser Kriegsparteien, haben ja nicht gekämpft bis jetzt. Die sollen das dann sozusagen sichern, dass da nicht weiter gekämpft wird. Die haben sich heute auch auf den Weg gemacht. Wir haben das gesehen hier mit Panzern aus der Hauptstadt hinaus. Aber im Moment sind die noch gar nicht in der Lage, die libanesische Armee, diese Aufgabe zu übernehmen. Von daher muss man schauen, was jetzt in diesen 60 Tagen alles passiert und vor allem, ob sich wirklich auch beide Seiten an diese Waffenruhe halten.
Die libanesische Armee haben Sie gerade angesprochen. Wie könnte denn sichergestellt werden, auch langfristig, meine ich, dass die Hisbollah und Israel sich an Vereinbarungen halten? Denn die bisherige Beobachtermission UNIFIL hat es ja nicht vermocht, Kriegshandlungen zu verhindern.
Genau, also es geht ja immer um diese UN-Resolution 1701, die eigentlich schon 2006 nach dem Krieg zwischen Israel und der Hisbollah damals vereinbart worden ist. Da sind eigentlich die ganzen Punkte schon drin. Also diese Pufferzone soll neutral bleiben, da soll diese israelische Armee jetzt übernehmen. Die UNIFIL-Soldaten sind auch noch da, die bleiben auch da. Ich habe heute am Flughafen auch sehr, sehr viele UNIFIL-Soldaten aus Österreich waren, die gesehen, die angekommen sind. Also da ist auch Bewegung. Und die Hisbollah soll sich entwaffnen. Das sollte sie damals auch schon, das ist aber nicht passiert. Sie hat sich wieder hochgerüstet und jetzt ist halt die Frage, ob sie sich jetzt darauf einlässt, dass sie halt in dieser Zone auch ihre Waffen nicht mehr nutzt. Das muss man jetzt schauen, ob das eingehalten wird.
Nina Amin, unsere ARD-Korrespondentin vor Ort im Libanon nach Beginn der Waffenruhe. Knapp 6 Monate nach der Europawahl kann die neue EU-Kommission unter Führung von Ursula von der Leyen jetzt die Arbeit aufnehmen. Das EU-Parlament hat heute ihr Wunschteam abgesegnet. Die 16 Kommissare und 10 Kommissarinnen bekamen 370 von 688 abgegebenen Stimmen. Damit holte von der Leyen's Kommission zwar deutlich mehr Stimmen als nötig. Allerdings war das Ergebnis schlechter als das aller anderer Kommissionen in den vergangenen knapp 30 Jahren. Dazu der Kommentar unserer Brüssel-Korrespondentin Helga Schmidt.
Die Hängepartie ist vorbei. Die neue EU-Kommission kann an den Start gehen. Das ist gut in dieser Krisenzeit, die wir gerade erleben, wo in Washington Donald Trump kurz vor der Machtübernahme steht, wo in Berlin und Paris die Regierungen ohne Mehrheiten regieren müssen, also nur noch als Platzhalter, ausgerechnet in den beiden wichtigsten Ländern Europas. In diesen Krisenzeiten ist es beruhigend zu sehen, dass in Brüssel für Handlungsfähigkeit gesorgt ist, mit einer vom Europaparlament bestätigten Kommission und mit einer starken Präsidentin an der Spitze. Ursula von der Leyen kann zufrieden sein, aber nur auf den ersten Blick. Wenn man sich das Wahlergebnis von heute mal genauer anschaut, sieht es nicht mehr so rosig aus. Noch nie ist eine EU-Kommission mit einer so mageren Mehrheit ins Amt gegangen. Nicht mal die eigenen Leute haben Ursula von der Leyen geschlossen unterstützt. Ein Fünftel ihrer christdemokratischen Fraktion hat sich verweigert. Das ist nicht nur für die Statistiker interessant, weil es sowas noch nicht gegeben hat. Es ist auch ein schlechtes Vorzeichen für die neue Legislaturperiode, weil es bedeutet, das Regieren in Brüssel wird schwierig. Mehrheiten finden für neue Gesetze und Verordnungen, auch das wird schwierig. Dabei ist das überraschend schwache Abschneiden bei den Christdemokraten nur ein Problem. Deutlich weniger Ja-Stimmen als gedacht gab es auch bei den Sozialdemokraten. Die Grünen haben gerade mal zur Hälfte zugestimmt. Nur die Liberalen haben sich relativ geschlossen hinter die neue von der Leyen-Kommission gestellt. Für die alte und neue Kommissionspräsidentin bedeutet das nun, die Suche nach Mehrheiten im Europäischen Parlament, sie wird noch komplizierter als in ihrer ersten Amtszeit. Zumal Ursula von der Leyen sich nicht mal sicher sein kann, ob der starke Mann im Europaparlament, Manfred Weber, wirklich hinter ihr steht. Der CSU-Politiker ist Fraktionsvorsitzender. Chef der Konservativen und er hat sich auf die Fahnen geschrieben, möglichst wenig vom Green Deal übrig zu lassen, der ökologischen Modernisierung der Wirtschaft, was mal das Vorzeigeprojekt von Ursula von der Leyen war. Weber will die Grünen im Parlament möglichst raushalten aus den Entscheidungen. Stattdessen arbeitet er lieber mit Parteien rechts von CDU, CSU zusammen. Zum Beispiel mit den rechtsnationalen Fratelli d'Italia, die Politikwissenschaftler als postfaschistisch einstufen. Diese Verschiebung der Mehrheit nach rechts, sie hat viele Mitte-Links-Abgeordnete verärgert. So sehr, dass sie heute nicht für die neue Kommission gestimmt haben. Das Manöver des CSU-Politikers Manfred Weber, stabile Mehrheiten mit Rechtsaußenpolitikern zu bauen, dieses Manöver ist riskant. Das hat sich heute gezeigt, weil es die linke Mitte verschreckt hat und auf die wird es bei künftigen Abstimmungen über Gesetze nochmal ankommen.
Die Meinung von Helga Schmidt aus dem ARD-Studio Brüssel. Nach den drei Landtagswahlen im Herbst in Ostdeutschland geht es jetzt langsam voran mit der Regierungsbildung. Am vergangenen Freitag haben in Thüringen CDU, BSW und SPD einen Koalitionsvertrag präsentiert. Heute ganz ähnlich in Brandenburg. Dort haben SPD und BSW ihre Grundlage für eine gemeinsame Regierung vorgestellt. Amelie Ernst mit den Einzelheiten.
Brandenburg voranbringen, bewährtes sichern, neues schaffen. So ist der Koalitionsvertrag von SPD und BSW überschrieben. Und tatsächlich findet sich viel Bewährtes im Vertrag. Das Schulsystem bleibt, wie es ist. Alle Verkehrsmittel und Wege sollen weiter gefördert und alle Krankenhausstandorte gesichert werden. Ein großes Umsteuern ist das nach 5 Jahren Kenia-Koalition nicht. Wichtiger sei ohnehin das gemeinsame Agieren an sich, betonen die beiden Verhandlungsführer Robert Krumbach für das BSW und Dietmar Woidke für die SPD.
Der Koalitionsvertrag ist wahnsinnig wichtig. Viel wichtiger ist aber, dass man eine gemeinsame Problemanalyse hat und dass man auch fair und mit der gleichen Art und Weise an die Problemlösung herangeht.
Dass es schwere Verhandlungen waren, das liegt auf der Hand, aber dass sich trotzdem alle Beteiligten immer wieder bewusst gemacht haben, es ist unsere Verantwortung, eine stabile und zuverlässige Regierung für die Menschen in Brandenburg zu bilden.
Doch diese Stabilität könnte gleich zum Auftakt auf die Probe gestellt werden. Denn der BSW-Abgeordnete Sven Hornauf hat erneut angekündigt, am 11. Dezember bei der Wahl zum Ministerpräsidenten nicht für Dietmar Woidke stimmen zu wollen, weil die SPD weiter den Ausbau des Bundeswehrstandortes Holzdorf im Brandenburger Süden unterstützt. Auch der Koalitionsvertrag signalisiert Unterstützung für die Bundeswehr und ihre Verteidigungsfähigkeit. BSW-Fraktionschef Robert Krumbach lässt auf Nachfrage offen, ob Hornauf bis zur Wahl noch umgestimmt werden kann oder ob er die Fraktion verlassen muss. Dann hätte die Koalition im Potsdamer Landtag nur noch eine hauchdünne Mehrheit von einer Stimme.
Sie haben die beiden Möglichkeiten aufgezählt.
Auch im Bereich Wirtschaft lässt der rot-lila Koalitionsvertrag keine massiven Umbrüche erkennen. Der bereits begonnene Strukturwandel in der Lausitz soll weitergehen, genau wie die Kohleverstromung bis 2038, je nach Bedarf. Gleichzeitig sollen energieintensive Unternehmen angesichts der hohen Strompreise finanziell entlastet werden. Ein Ausrufezeichen setzt der Koalitionsvertrag dagegen mit Blick auf Russland und die Sicherheitspolitik. Man wolle sich beim russischen Angriffskrieg auf die Ukraine für eine diplomatische Lösung und für Friedensverhandlungen einsetzen, heißt es schon in der Präambel des 67-seitigen Papiers. Die Wirtschaftssanktionen gegen Russland sollen überwunden werden.
Wir haben nicht vor, ein Außenministerium zu bilden. Wir werden uns in Brandenburger Bescheidenheit auch weiterhin üben, werden aber alles dafür tun, mit den uns zur Verfügung stehenden landespolitischen Mitteln, um darauf hinzuwirken, dass es möglichst schnell zu einem gerechten und dauerhaften Frieden unter Wahrung der Souveränität der Ukraine kommt.
Sagt Dietmar Woidke. Genugtuung für das Bündnis Sarah Wagenknecht und ihren Landesvorsitzenden Robert Krumbach.
Sie können die Feststellung lesen, dass die Sanktionen gegen Russland auch unserer Wirtschaft Nachteile zufügen. Und Sie können auch lesen, dass es für uns zu diplomatischen Beziehungen zur Beendigung des Krieges dazugehört, auch wieder eine wirtschaftliche Normalität mit Russland zu erreichen.
Wegen dieser Formulierungen zeigt sich auch BSW-Parteigründerin Sarah Wagenknecht mit dem Verhandlungsergebnis zufrieden. Anders als in Sachsen habe sich die SPD in Brandenburg auf einen echten Neubeginn eingelassen, so Wagenknecht. Drei Ministerien soll das BSW künftig in Brandenburg besetzen. Neben dem wichtigen Finanzressort auch das Gesundheits- sowie das Infrastrukturministerium. Konkrete Namen sollen aber erst folgen, wenn die Parteitage Ende kommender Woche über den Entwurf des Koalitionsvertrags abgestimmt haben. Der macht vieles möglich, ist aber in vielen Bereichen auch wenig konkret. Offen bleibt, ob das die neue rot-lila-Brandenburger Koalition langfristig eher stärkt oder eher schwächt.
Neuer Stellenabbau bei Ford, diesmal in Köln. Das ist gleich unser Thema, nach den Meldungen in Kürze von Stefanie Balle.
Das Bundeskabinett hat den Entwurf von Frauenministerin Paus für ein Gewalthilfegesetz gebilligt. Es gewährt Opfern bei geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt einen individuellen Schutzanspruch. Zudem soll die Zahl der Frauenhäuser, Schutzwohnungen und Beratungsstellen ausgebaut werden. Dazu will die Bundesregierung die Länder verpflichten. Nach einer Statistik des Bundeskriminalamts lag die Zahl der Opfer häuslicher Gewalt im vergangenen Jahr bei rund 256.000. Das seien 6,5% mehr als im Jahr 2022. Ob der Gesetzentwurf noch im Bundestag beschlossen wird, ist unklar. Der Streit zwischen dem Präsidenten des Saarländischen Landessportverbandes und Sportminister Joost hat zu ersten Konsequenzen geführt. Der Vorstand des LSVS hat jetzt seinen Präsidenten Heinz König aus den Aufsichtsräten von Saartoto und Saarland Spielbanken abberufen. Außerdem wird König den Verband nicht mehr in der Sportplanungskommission vertreten. Saartoto, Spielbanken und Sportplanungskommission sind die wichtigsten Finanzierungsquellen des Verbands. Der Vorstand begründete den Schritt damit, weitere Auseinandersetzungen zwischen Politik und Sportorganisation vermeiden zu wollen. Auslöser war eine Diskussion zwischen LSVS-Präsident König und Minister Joost. Dabei ging es um grundsätzliche Überlegungen zur Verwendung von Zuschüssen in Millionenhöhe. Die saarländische und die luxemburgische Polizei wollen noch enger zusammenarbeiten. Saar-Innenminister Joost und sein luxemburgischer Amtskollege Gloden drängen auf eine Überarbeitung des deutsch-luxemburgischen Polizeivertrags. Nach einem Treffen in Saarbrücken hieß es, die polizeiliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern funktioniere sehr gut. Zum Beispiel gäbe es gemeinsame Streifen in der Grenzregion. Jetzt müsse die rund 30 Jahre alte Rechtsgrundlage aber vor dem Hintergrund neuer Bedrohungen wie Cyberkriminalität überarbeitet werden.
SR Info.
Der Stellenabbau bei Ford hat das Saarland hart getroffen. Bis Dezember 2025 wird ein Großteil der Arbeitsplätze in Saarlouis gestrichen. Vergangenen Mittwoch hat der US-Autobauer angekündigt, 4.000 weitere Stellen in Europa zu streichen. Davon 2.900 in Deutschland. Diesmal ist das Werk in Köln betroffen. Dort wurde die Belegschaft heute über den geplanten Abbau informiert. Sissi Hertneck war vor Ort.
Heute Morgen vor dem Ford-Werk in Köln. Zu Tausenden kommen die Beschäftigten auf das Werksgelände. Im Nieselregen warten sie auf Antworten.
Man ist verängstigt, man macht Sorgen über die Zukunft. Und so richtig, wo es lang geht, weiß ich jetzt nicht.
Sagt Hikmet Çeracay. Der 31-Jährige arbeitet seit seiner Ausbildung als Werkzeugbauer bei Ford, hatte noch nie einen anderen Arbeitgeber. Genau wie sein Vater.
Mein Vater hat hier 42 Jahre gemacht und Ford war Teil der Familie, war ein Bestandteil der Familie.
Seit letzter Woche ist sein Job nicht mehr sicher. Der US-Autobauer hatte vergangenen Mittwoch angekündigt, dass europaweit 4.000 Arbeitsplätze gestrichen werden sollen. 2.900 davon in Köln. Ein Schock für die Mitarbeitenden, denn eigentlich wollte Ford mit seinen E-Autos in Köln zukunftsfähig werden. Nach dem lautstarken Protest um kurz vor 10 startet dann die Betriebsversammlung. Mit dabei sind rund 8.000 Beschäftigte. Das, was Betriebsratschef Benjamin Gruschka seinen Kolleginnen und Kollegen mitteilen muss, geht ihm nicht leicht über die Lippen.
Und es ist schon was anderes als das, was hier die Belegschaft in den letzten Jahren auch am Standort kennengelernt hat. Es ist keine typische Verkleinerung mehr von den Bereichen, die reduziert werden, sondern hier sollen Bereiche ganz und gar nicht fortgeführt werden.
Der Jobabbau geht durch alle Verwaltungsbereiche. Auch die Produktentwicklung und die fertigungsnahen Dienstleistungen sind betroffen. Hart wird es auch die Entwicklungsabteilung in Köln treffen. Sie soll so verkleinert werden, dass die eigenständige Entwicklung von Autos in Frage steht. Zukunftsbereiche wie autonomes Fahren sollen in Köln komplett gestrichen werden.
Und dieser brutale Abbauplan, den uns die Geschäftsleitung in Europa, aber auch in Deutschland letzte Woche vorgelegt hat, der gefährdet nicht nur unsere Arbeitsplätze hier an den Standorten, sondern auch die gesamte Zukunft dieser beiden Standorte hier in Deutschland.
Die Fahrzeugproduktion sei nicht betroffen, so Benjamin Gruschka. Die Arbeitnehmervertretung hat erbitterten Widerstand angekündigt. Denn eigentlich hatte der Autobauer betriebsbedingte Kündigungen vertraglich bis 2032 ausgeschlossen. Auch Hikmet Çeracay will für den Standort kämpfen, aber die Hoffnung schwindet.
Das heißt für mich, dass Ford für mich bisher immer ein sicherer Hafen war, wenn ich das so sagen kann. Und das Vertrauen in Ford, also in das Unternehmen selbst, wird geringer. Muss man glasklar sagen, muss man ehrlich sein.
Dass Ford Stellen streicht, war nicht die einzige Hiobsbotschaft für die deutsche Wirtschaft in jüngerer Vergangenheit. Auch ThyssenKrupp hat Anfang der Woche ein sogenanntes Zukunftskonzept vorgestellt. In dem ist von Kapazitäts- und Stellenabbau in der Stahlsparte die Rede. Ein Standort soll komplett schließen. 11.000 Arbeitsplätze sollen abgebaut werden. Deshalb haben sich heute Betriebsräte aller Stahlstandorte von ThyssenKrupp zu einer Konferenz in Duisburg getroffen. Jörg Marksteiner berichtet.
Verärgert, frustriert und teilweise auch aufgebracht haben die 250 Betriebsräte das Treffen verlassen. Mehr als 4 Stunden hatten die Belegschaftsvertreter von allen ThyssenKrupp Stahlstandorten zusammengesessen. Auch der Vorstand der Stahlsparte war gekommen, um sich den Fragen der Arbeitnehmervertreter zu stellen. Es war ein emotionales Treffen und es wurde auch laut, sagten die Betriebsräte im Anschluss, nur Antworten auf die drängendsten Fragen, die hätten sie nicht bekommen.
Ist alles noch ungewiss. Die haben da uns einen Eckpunkteplan aufgelegt gehabt, den sie selber nicht erklären konnten. Der Einzige, was sie wissen, ist, dass sie 5.000 Arbeitsplätze abbauen wollen, 6.000 outsourcen wollen. Die wissen noch niemals, wen sie outsourcen wollen.
Man muss wirklich der Belegschaft sagen, befürchtet das Schlimmste, weil diese 11.000, die sie im Raum gespielt haben mit... Das wird weitaus mehr werden, wenn man hier zwischen den Zeilen genau hinhört. Die wissen selber nicht, die sind nur da des Amtes wegen, aber nicht, weil sie hier die Hütte retten möchten.
Bis auf Weiteres herrscht jetzt erst einmal Funkstille zwischen dem Vorstand und den Arbeitnehmervertretern. Weitere Gespräche wird es vorerst nicht geben, betonten der Gesamtbetriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall. Man werde sich so lange nicht an einen Tisch setzen, bis der Konzern verbindlich zusagt, beim Stellenabbau auf Kündigungen zu verzichten und solange der Vorstand nicht die angekündigte Werksschließung in Kreuztal im Siegerland zurücknimmt. Dort soll es am 11. Dezember eine Großdemo geben, hieß es heute. Außerdem haben die Stahlbetriebsräte für die kommenden Wochen kreative Protestaktionen angekündigt. Streiks sind aus rechtlichen Gründen derzeit nicht möglich.
Pflegekräfte, Ärztinnen oder Therapeuten werden dringend gesucht, auch bei uns im Saarland. Deshalb hat die Uniklinik in Homburg heute über ihr Ausbildungsangebot informiert. Immerhin hat sie im Laufe der kommenden Jahre mehr als 800 Plätze im Angebot. Im Schulungszentrum des Klinikums hat heute eine Ausbildungsmesse stattgefunden. Max Zettler hat sich das angeschaut.
Schon vor dem offiziellen Start der Ausbildungsmesse um 15 Uhr strömen jede Menge junge Menschen ins Schulzentrum am Universitätsklinikum in Homburg. Viele sind mit ihren Freunden dort, einige mit den Eltern. Die Motivationen und Gründe für eine Ausbildung in der Klinik sind verschieden.
Ich will mich bewerben für Physiotherapie, weil ich habe dieses Jahr mein Abi gemacht und deswegen bin ich hier. Ja.
Was erhoffst du dir dann heute von der Messe?
Dass ich Antworten bekomme, wie wahrscheinlich es ist, hier genommen zu werden und wie die Aussichten sind.
Also ich persönlich würde mich schon für ein Medizinstudium interessieren, aber ich weiß jetzt nicht, bin nicht sicher, ob das mit dem NC klappt. Deswegen wäre vielleicht eine Ausbildung eine Möglichkeit. Also OTA, das wird vielleicht was sein.
OTA steht für operationstechnische Assistentin. Zusammen mit der anästhesietechnischen Assistenz, kurz ATA, einer der jüngsten Ausbildungswege in Homburg. Um das Interesse der jungen Menschen zu wecken, stehen im ganzen Schulzentrum nicht nur Stände, wo sie sich mit Menschen unterhalten können, die im jeweiligen Beruf arbeiten. In kleinen Workshops können sie sich auch selbst ausprobieren. Ein Tremorhandschuh macht zum Beispiel die Zuckungen von Parkinson-Patienten erfahrbar.
Ich drehe jetzt mal langsam auf. Es zuckt jetzt am Anfang noch nicht so oft. Es sind 10 in der Minute.
Wie fühlt sich das an?
Ungewohnt. Ich drehe jetzt mal hoch auf 50. Kann ich gerne mal versuchen, was zu schreiben.
Wie ist das? Ist es schwierig?
Ist schon schwierig. Schon unangenehm.
Solche Beispiele sollen hautnah zeigen, wie es den kranken Menschen geht, die man im jeweiligen Ausbildungsberuf möglicherweise pflegen wird. Ein ähnliches Ziel hat auch der Rollator-Parcours. Paul hat hierfür eine Brille mit stark verzerrten Gläsern aufgesetzt bekommen und musste damit sowohl im Slalom um Hütchen und gerade über einen Teppich laufen.
Meine Augen sind einfach nicht mehr das, was sie mal waren. Oh, oh ja, ja, ja. Die Ampeln irgendwo.
Wie war's für dich?
So schlecht habe ich noch nie gesehen. Das ist schon. Also es ist nicht so einfach, wie man vielleicht denkt.
Klassische Pflegetätigkeiten wie Verbände wechseln oder Babys halten sind auch möglich im Rahmen der Messe. Dabei gehen die Ausbildungsmöglichkeiten am UKS über die klassische Pflege hinaus, wie die stellvertretende Leiterin des Schulzentrums Annette Weber aufzählt.
Neben natürlich, was jeder weiß, der Pflege, haben wir auch ganz exotische, sag ich mal, Ausbildungen, wie zum Beispiel die Orthoptik. Das sind Menschen, die sich mit dem Sehen beschäftigen. Wir haben Physiotherapie, wir haben Diätassistenz, wir haben medizinische Technologen im Bereich Radiologie, Funktionsdiagnostik, Labor.
Das nachlassende Interesse an Ausbildungsberufen spürt auch die UKS, erzählt Weber. Bisher sei man aber noch gut aufgestellt. Mit Aktionen wie der heutigen Messe will man dafür sorgen, dass es auch so bleibt.
Frank Eichmann, unser ARD-Hörfunk-Korrespondent, ist regelmäßig mit Beiträgen und Gesprächen in dieser Sendung zu hören. Er berichtet aus Moskau, beziehungsweise berichtete, denn heute hat das Regime in Russland ihm seine Akkreditierung entzogen. Er und ein Technikkollege aus dem ARD-Studio Moskau müssen bis Mitte Dezember Russland verlassen. Markus Sambale über die Hintergründe.
Das russische Außenministerium, das spricht von einer spiegelbildlichen Reaktion, sieht das Ganze als Antwort auf einen Schritt deutscher Behörden. Ausgangspunkt ist demnach, dass 2 Mitarbeiter des russischen Staatsfernsehens Deutschland verlassen müssen. Da war es die zuständige Ausländerbehörde des Bundeslandes Berlin. Die hat die Aufenthaltserlaubnis der beiden Russen nicht verlängert. Die Berliner Landesbehörde verweist da in ihrer Begründung auf russische Propaganda und Desinformation, die den Interessen Deutschlands schaden. Und im Gegenzug auf diese Sache, so sagt es das russische Außenministerium, jetzt heute die Entscheidung in Moskau, dass ein Russland-Korrespondent der ARD und ein Techniker keine weitere Akkreditierung bekommen, also nicht weiter arbeiten dürfen in Russland und Russland verlassen müssen.
Soweit also die Begründung aus Moskau. Reaktionen aus Deutschland fasst nochmal Markus Sambale zusammen.
Der WDR, der zuständig ist in der ARD für die Russland-Berichterstattung, der übt deutliche Kritik an der Entscheidung. WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn spricht von einem drastischen Schritt. Dadurch werde die Möglichkeit, aus Moskau zu berichten, weiter eingeschränkt. Jörg Schönenborn verweist darauf, dass es ja schon seit bald 3 Jahren, also seit Russlands Überfall auf die Ukraine, Einschüchterungen und Einschränkungen aus Moskau gibt. Der WDR prüft jetzt, wie die Arbeit am Standort Moskau weitergehen kann. Auch das Auswärtige Amt hier in Berlin verurteilt verurteilt das russische Vorgehen gegen die ARD-Mitarbeiter auf das Schärfste, wie es heißt. Vor allem die Begründung sei falsch. Das Auswärtige Amt stellt fest, das ist auf deutscher Seite eine Entscheidung der lokalen Ausländerbehörde in Berlin. Die Bundesregierung habe damit nichts zu tun und auf diese Entscheidung auch keinen Einfluss.
Zum Wetter. Morgen Vormittag ist es teils sonnig, teils neblig. Regen bleibt aber morgen die Ausnahme. Die Höchsttemperaturen 6 Grad im Hochwald und 10 Grad an der Saar. Und am Freitag ist es erstmal neblig, später scheint häufiger die Sonne bei bis 7 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Abend.